Ja, dann, meine Damen, meine Herren, heute der zweite Teil zum Thema Rasterisieren. Und zwar sowohl mathematisch als auch methodisch eigentlich der schwierigere Teil. Und das ist der Teil des Aliasings und Anti-Aliasing. Wenn Sie sich zurückerinnern, das letzte Mal haben wir uns die Effekte, am Ende der Vorlesung haben wir uns die Effekte des Aliasings angeschaut. Können wir das vielleicht gemeinsam uns gerade nochmal in Erinnerung rufen, was das für Effekte waren, die da deutlich würden? Also wenn jeder von Ihnen jetzt einen Effekt sagt, dann haben wir garantiert alle zusammen. Was sind so negative Effekte des Aliasing? Ja. Treppenstufen, gut. Treppenstufen ist tatsächlich ein Effekt, den würden wir gerne in den Griff bekommen. Ja, okay. Was haben wir noch für Effekte? Erinnern Sie sich? Moirés? Eine Idee, was das ist? Mit 2R oder ich? Also auf jeden Fall 2E. Moirés. Okay, ich zeige es Ihnen gerne nochmal. Das sind diese Effekte. Dass wir im Hintergrund, dass es keineswegs irgendwie zu einem mittleren Grau wird, wenn wir es verfeinern und verkleinern, dieses Schachbrettmuster da, sondern so, ja, stückweise nur angezeigt wird. Und das ist etwas, was wir auf keinen Fall haben wollen. Also es tritt bei Texturen auf, tritt aber auch bei jeder Art des Resamplings auf. Und zwar sind das immer so niederfrequente Strukturen, wie wir sagen. Hier ist eine niederfrequente Struktur, also man sieht da so mehrere, ja, Strukturen, obwohl dieser gesamte Bereich ab hier, ups, nach hier oben eigentlich wirklich nur grau sein sollte. Ja, und ist er halt nicht. Okay, das ist ein Problem. Schrift ist immer ein besonderes Problem. Treppenstufen treten auf an verschiedenen Kanten. Unser Problem ist es, wir wissen, die grundsätzliche Lösung haben wir schon rausgefunden und ich habe es extra provozierend, das weiß sogar Microsoft, ist es nämlich da irgendwie Zwischenwerte reinzubringen, so Grauwerte an den Rand. Wir haben uns das besonders angeschaut bei Buchstaben, aber für alle schrägen Linien ist es eine generelle Lösung. Die Frage ist nur, welche Grauwerte? Okay. So, und das ist last not least, der Spaghetti-Effekt ist auch noch ein Aliasing-Effekt, allerdings nicht ein Orts-Aliasing. Das ist alles Orts-Aliasing. Sondern das ist ein Zeit-Aliasing, dass ich diese obere Linie mehrfach sehe und ich das dann zum Beispiel in den Griff kriegen kann, indem ich die Linie einfach breiter mache, dann sehe ich die nicht mehr mehrfach. Gut. Das heißt, noch ein weiterer Effekt, hatten wir uns auch schon angeschaut, die Linien sind unterschiedlich hell. Warum? Naja, weil einfach nebeneinander sei der Pixelabstand 1, diagonal ist der Pixelabstand Wurzel 2 und das führt dazu, dass es subjektiv entweder heller wird oder dünner wird, auf jeden Fall sich verändert. Es ist ein Unterschied, ob ich eine waagerechte oder eine senkrechte Linie zeichne. Gut, und alles das wollen wir irgendwie in den Griff bekommen. So, Und dazu nochmal ein Rückblick, nämlich, was heißt das eigentlich genau abzutasten? Was bedeutet das? Und das habe ich hier damals schon, als wir das digitale Bild besprochen haben, Ihnen versucht zu zeigen. Oh. Wir müssen uns klar machen, welche Art von Abtastungen wir haben. Wenn wir hier in dem rechten Bild das rote Quadrat anschauen, die Pixelfläche gewissermaßen, die nennen wir dann Apertur, dann können wir das durchaus unterschiedlich machen. Wir können es zum Beispiel ideal abtasten. Ja? Ideal abtasten heißt, mit einem extrem dünnen Abtaster den Funktionswert zu bestimmen, mit einer extrem dünnen Spitze. Das geht nur sehr eingeschränkt. Physikalisch geht das nicht. Darum sind wir fast immer auf die reale Abtastung angewiesen und die reale Abtastung macht irgendwie einen Mittelwert. Wie genau, wissen wir für viele Abtaster gar nicht unbedingt, aber es ist irgendwie ein gewichteter Mittelwert. Das heißt, entweder wird es gleichgewichtet, wie im obersten Beispiel, oder es wird mit einem Tent-Dreieck gewichtet. Das heißt, weiter weg liegen die Signale, werden weniger stark gezählt. Es wird mit einer Glockenkurve gewichtet oder eben, wie es hier ganz unten steht, ideal. Wobei das Ideale eben in der Regel nicht geht. So. Ja, jetzt zur ersten Lösung, mal ganz pragmatisch. Wenn wir uns zurückerinnern, dann hatten wir bei dem Bresenham so einen wunderschönen Fehlerterm. Den haben wir E genannt. Und wenn ich mich jetzt frage, wie rendere ich diese Linie, den linken Teil, den will ich ja nicht haben, dann kann ich zur Bestimmung der Grauwerte durchaus diesen Fehlerterm nach diesem einfachen Algorithmus benutzen. Ja, und kann entsprechend des Fehlerterms eine Farbe eintragen. Was fällt uns da auf? Aus einem Pixel werden hier dann immer zwei Pixel, und zwar vertikal. Wenn Sie sich das anschauen, aus diesem linken Pixel hier, das sind ja zwei nebeneinander, aus dem linken werden diese beiden. Und aus dem dann folgenden wird diese beiden. Und gewissermaßen der Grauwert ergänzt sich immer zu 1. Das wäre das Ideale. Oder ich korrigiere das nochmal. Also ein sehr, sehr einfacher Algorithmus, den wirklich jeder direkt implementieren kann. Problem ist, er zeigt nicht immer optimale Ergebnisse. Wir haben letztes Mal schon, ohne genau zu wissen, was Gamma-Korrektur ist, gesagt, wir müssen uns aber, wenn wir uns für solche NTL-Desync-Maßnahmen entscheiden, auch immer dafür entscheiden, einen gamma-korrigierten Bildschirm zu haben und auch die Grauwerte entsprechend korrigieren. Wir haben weiterhin das Problem, dass sehr eng aneinanderliegende Linien sich unter Umständen beeinflussen. Das heißt, die eine überschreibt Werte der anderen Linie und ich habe dann gegebenenfalls Probleme. Und die Ad-Hoc-Lösungen, alle, die Sie sich überlegen können, wir haben ja nur eine mal betrachtet, ja, sie sind halt in keiner Weise, wir wissen nicht, wie gut sie wirklich sind. Und deshalb müssen wir hier nochmal das Beispiel mit diesem Wert Alpha, dann hier das auch nochmal zu korrigieren, ist es eine waagerechte oder senkrechte Linie oder ist es eine horizontale Linie und mit den 1 durch Cosinus Alpha dann die Helligkeit zu skalieren, das können wir alles machen. Am Ende des Tages wird aber ihr dringender Wunsch sein, okay, ich möchte nicht nur wissen, was man algorithmisch irgendwie machen kann, sondern ich möchte auch wissen, warum ich das so machen kann und was die eigentlichen Wirkungen sind. Und da bleibt gar nichts anderes übrig, als nochmal reinzuschauen in die Signaltheorie. Und der grundlegende Satz ist das Shannon'sche Abtasttheorem. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen, und diese Bedingungen lauten bandbegrenzte Signale, und ich kenne diese Bandgrenze, dann kann ich mit der Nyquist-Frequenz, die zweimal die Bandgrenze sind, in vertikaler Richtung und in horizontaler Richtung, mit mindestens zweimal dieser Frequenz abtasten, also mit echt größer dieser Frequenz. Das größer ist also nicht ein Schreibfehler hier, sondern das ist wichtig. Und dann kann ich unter diesen Bedingungen und idealer Abtastung, dann kann ich aus den Abtastwerten kann ich dann das Signal rekonstruieren. Und das ist dann keine Approximation, das ist keine Näherung, sondern das ist exakt dasselbe Signal. Also das ist eine sehr, sehr starke Aussage, die der Shannon da gemacht hat. Und wir müssen uns nur überlegen, was bedeutet das? Okay. Punkt 1, bandbegrenztes Signal. Was bedeutet denn das? Bedeutet, das Signal, ich nehme es jetzt mal an, eindimensional, nicht zweidimensional, da werden nur die Schreibweisen komplizierter. Eindimensional, erstens, notwendige Bedingung, es ist wirklich ein kontinuierliches Signal. Das heißt, es springt nicht. Kein Sprung. Das heißt, ein Signal so geht da oben weiter. Also dieses Rechtecksignal gehört nicht dazu. Leider, leider haben wir bisher gesagt, in unserer Geometrie-Repräsentation haben wir Dreiecke. Naja, gut, und an den Begrenzungen dieser Dreiecke treten genau diese Rechtecksignale auf. Das heißt, hier ist das Dreieck und da ist der Hintergrund. Und, okay, eigentlich haben wir geloost. Denn so wie wir es bisher gemacht haben, können wir es nicht einfach benutzen. Das heißt, was müssen wir rechnen? Anstelle so einer Funktion müssen wir irgendwie so einen Übergang rechnen. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einen echten Sprung können wir nicht realisieren, weil da wäre das Signal nicht mehr bandbegrenzt. Das heißt, so ein Sprung, wenn Sie die Fourier-Transformierte von einer Sprungfunktion machen, dann stellen Sie auch fest, die hat unendlich hohe Frequenzen. Das heißt, wie stellt man das immer fest? Man macht die Fourier-Transformierte des Signals, da kriegt man ein Frequenzspektrum und wenn das endlich ist, wenn das irgendwann auf Null geht, habe ich ein bandbegrenztes Signal und wenn das nicht auf Null geht oder nur sich der Null annähert, dann habe ich eben genau das nicht. Okay. Also, eigentlich eine wunderschöne Theorie. Der Shannon, Mathematiker, hat das wirklich prima rausgefieselt. Aber die Bedingungen, die er uns stellt, sind in der Praxis in der Regel nicht gegeben. Schon durch unsere Geometriedefinitionen ist es so, wenn ich jetzt, letztes Mal hatte ich das gestreifte Hemd an, habe gehofft, dass er da irgendwie Aliasing-Probleme drin hat. Kann er gar nicht beeinflussen, weil bin ich ganz nah, da sind das relativ große Strukturen, gehe ich weiter weg, werden es immer feinere Strukturen und die Frequenzen steigen an. Sind wunderschöne Benutzer. Ja, genau. Habe ich letztes Mal absichtlich gemacht. Habe gehofft, irgendeiner von Ihnen regt sich darüber auf. Er hat eine Möglichkeit, aber das sehen wir gleich. Das zweite ist, der Shannon, er hat die ideale Abtastung benutzt. Wir müssen leider feststellen, die ideale Abtastung gibt es nicht. Okay, zweites Problem. Und das dritte Problem ist die Rekonstruktion. Nun schauen wir uns das nochmal an. Die hat er ja wunderbar angegeben. Das ist einfach eine Funktion von Sinus x durch x mal Sinus y durch y. Da diese Terme da so ein bisschen ersetzt. Das heißt, es sind solche Funktionen, die sich nach außen ausdehnen. Und das Problem ist, diese Funktionen haben negative Anteile. Hier. Okay. Großer Frust. Letztlich soll diese Rekonstruktion ja durch Licht erfolgen. Ich möchte es ja mit meinem Auge wahrnehmen können. Negatives Licht gibt es nicht. Schwärzer als schwarz. Also Licht absaugen, gibt es kein Objekt. Schwarzes Loch vielleicht. Ja. Aber haben wir so wenig schwarze Löcher auf der Erde. Gut. Geht also nicht. Ja, was haben uns die Mathematiker da wieder eingebrockt? Sie haben uns eine Theorie geliefert, die nur sehr begrenzt anwendbar ist. Unheimlich stark, unheimlich machtvoll, aber nur sehr begrenzt anwendbar. So, und da müssen wir uns überlegen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Gut. Noch einmal, was ist die Situation, die wir haben wollen? Hier ist etwas, was funktioniert. Das heißt, wir haben die Bandgrenze hier an irgendeiner bestimmten, also hier ist die Frequenz aufgetragen, senkrecht ist die Amplitude aufgetragen. Wir haben die Bandgrenze des Signals, wir sehen, das ist ein Sinussignal, sehr breit, mit sehr geringer Frequenz. Da liegt die Bandgrenze an der Stelle. Doppelt so hoch ist die Nyquist-Frequenz und die Abtastfrequenz ist jetzt da nicht eingetragen, vielleicht hier, ist irgendwie weggeraten. Die Abtastfrequenz wähle ich viel höher und dann ist alles gut. Ich kann genau diese Kurve rekonstruieren. Jetzt eine andere Situation, nämlich diese violette Kurve. Was wir da sehen, ist, die Bandbreite dieses BU ist deutlich höher. Die Abtastfrequenz ist nicht so groß wie die Nyquist-Frequenz, sondern kleiner. Und als Ergebnis würden wir diese Abtastwerte hier bekommen. Diese da 0, da wird es jetzt auch negativ. Und wenn wir da die Rekonstruktion machen, dann haben wir genau dieses. Wir kriegen nicht diese hochfrequente Funktion heraus, sondern wir bekommen diese niederfrequente Funktion heraus, die wir vorhin schon gesehen haben. Und das ist der Doppelgänger. Das heißt, alles das, was Shannon uns versprochen hat, ich kann genau das Signal rekonstruieren, haben wir, weil wir diese Bandgrenze und die Nyquist-Frequenz ignoriert haben, haben wir ein Phänomen, das wir nicht haben wollen. Wir rekonstruieren den Alias, den Doppelgänger, den Alias und bekommen nicht die Originalfunktion. Das ist jetzt in diesem Bild ganz deutlich, ist aber allgemein so. Und das ist der Grund, warum man dieses Phänomen im ganzen Aliasing nennt, also von Alias. So. Also, das Problem ist die fehlende Bandbegrenzung. Und die Frage ist, wenn wir uns in die Rasterisierung oder in die Grafikpipeline reinschauen, wie können wir die hinbekommen? Wir haben ja in unserer Geometriebeschreibung eben so etwas drinstehen. Ja, also in der Geometriespeicher haben wir so etwas drinstehen. Wir lesen das aus dem Geometriespeicher Geometrie. Die hat ganz harte Kanten. Das wollen wir jetzt über das Rendering in ein digitales Bild umformen. Und hier im Rendering, da müssen wir diese harten Kanten wegmachen. Entweder theoretisch hier, können wir natürlich machen, wir können viel komplexere Geometrie erzeugen, also überall solche Übergänge, macht aber keiner, sondern jeder weiß das und wir erzeugen einfach hier unten beim Rendering quasi diesen Übergang. Wäre zumindest ein Ansatz, ob das gehen würde. Okay. Das zweite ist die Rekonstruktion, das schauen wir uns dann auch nochmal an. Wenn wir jetzt hier zum realen Bild, nicht das digitale Bild, zum realen Bild, das mit Licht, was kann ich da noch machen? Es sind aber im Prinzip immer dieselben Schritte. Okay, das müssen wir uns jetzt überlegen und das wollen wir uns überlegen. Okay, hier nochmal zusammengefasst, was ist unser Problem? Ist die Unterabtastung, wir tasten nicht hoch genug ab. Wir können gar nicht höher abtasten, weil wir nicht mehr Pixel haben. Also wir sind da begrenzt. Wir haben, unser Bildschirm hat halt eben eine Auflösung meinetwegen von 1200 mal 1600. Und ich kann nicht mehr Pixel setzen. Okay. Ich muss mir also irgendetwas gut überlegen. Und das Erste, was wir aus der Fernsehtechnik kennen, was er hätte auch wissen sollen, unser Kameramann hier, ist, er kann diese Muster, diese Moirés, kann er schon kontrollieren. Und zwar auf Kosten der Bildschärfe. Weil ein Bild unscharf machen mit der Einstellung für die Entfernung ist im Grunde genommen ein Tiefpassfilter. Ja? Also, wenn man etwas unscharf macht, in unscharfen Bildern sind keine steilen Übergänge vorhanden. Frage ist nur, ist das ein guter Tiefpassfilter? Was wollen wir denn eigentlich? Ja, was wir eigentlich wollen, ist Folgendes. Wir wollen einen Tiefpassfilter, der idealerweise so aussieht. Alle niedrigen Frequenzen lässt er mit dem Faktor 1 durch und ab einer bestimmten Grenze geht er auf 0 und lässt gar nichts mehr durch. Also das wäre unser idealer Tiefpassfilter. Das Unscharfstellen ist auch ein Tiefpassfilter, allerdings sieht der eher so aus. Also es geht, ist aber nicht gut, weil wir erreichen damit ein unscharfes Bild, und zwar ein sichtbar unscharfes Bild. Und das wollen wir uns als Computergrafiker nun auch nicht nachsagen lassen. Das Zweite, was wir noch machen können, ist das, was jede LC-Kamera, also jede Digitalkamera macht. Nämlich, das lichtempfindliche Areal kann ja nicht unendlich klein sein, also ist endlich groß und es integriert über diesen Pixelgröße, über die Pixelapertur. Es integriert einfach. Ohne das jetzt zu beweisen, kann man natürlich signaltheoretisch alles wunderschön beweisen. Auch das ist eine Tiefpasswirkung. Allerdings sehr ähnlich zu diesem Unscharfstellen. Aber es ist vollkommen klar, Strukturen, also so feine Strukturen, können hier nicht durchkommen. Ja? Der integriert einfach darüber und macht irgendwie ein Grau daraus. Gut, okay. Also, alles dieses geht, funktioniert, ist aber nicht das, was wir haben wollen. Und darum überlegen wir uns nochmal, was wir denn eigentlich haben wollen. Na, was wir haben wollen, ist einen idealen Tiefpass. Und dieser ideale Tiefpass, der schneidet genau an der Bandgrenze ab und springt von 1 im Durchlassbereich, das ist der Durchlassbereich, auf den Sperrbereich und macht da 0. Na, wünschen dürfen wir uns das. Die Frage ist, wie kriegen wir es realisiert? Und da greifen wir jetzt in die Mottenkiste der Möglichkeiten, nämlich ein idealer Tiefpass hier rechts, der 1 hat, Sie stören sich jetzt mal nicht daran, dass da auch negative Frequenzen dargestellt sind, das alles geht und ist so üblich, mit dieser Breite, mit dieser Bandgrenze hier, BU, oder Xi X0 genannt, da mache ich einfach mal eine Fourier-Transformation. Und dann sehe ich Folgendes. Das ist das Verhalten ja im Frequenzbereich. Im Ortsbereich hieße das, ich muss eine Sync-Funktion haben. Okay? Das sagt nun mal die Mathematik, sagt Ihnen jede Fourier-Tabelle, ein Rechteck transformiert vom Frequenzbereich in den Ortsbereich, bringt eine Sync-Funktion. So. Ja. Jetzt müssen wir uns an einer Stelle noch etwas genau anschauen. Und zwar die Frage, wie breit ist zumindest der mittlere Lobe, das heißt der mittlere Teil der Sync-Funktion. Also dieses hier. Wie breit ist das? Und wenn wir da genau nachschauen in unseren Tabellenwerken, dann ist das 2-mal Delta X. Was ist Delta X? Delta X ist genau der Pixelabstand. Also es sind genau 2 Pixel, die unter dieser mittleren Ausbuchtung liegen müssen. Okay, was heißt uns das? Oder was sagt uns das? Naja, wenn wir einen solchen Filter konstruieren wollen, dann muss der mindestens 2 Pixel breit sein. Problem ist jetzt, dass ich aber das aus einem Pixel berechne und wenn ich jetzt 2 Pixel breit gehen will, muss ich nach allen Seiten nochmal 0,5 gehen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich das hier machen will, muss ich 9 Pixel beschreiben. Obwohl ich nur die Wirkung von diesem Pixel berechne, muss ich auch die Nachbarpixel beschreiben. Das scheint irgendwie verrückt zu sein. Es ist aber so. Und wir wollen uns das auch an Beispielen klar machen, warum das so ist. Also hier ist das nochmal aufgemalt. Ich muss dann dieses Rote, also ich muss das Gelbe, das Rote ist mein Pixel. Ich muss eben um das Gelbe herum meine Berechnungen durchführen, um genau diesen mittleren Teil zu berücksichtigen. Fehler mache ich dann immer noch. Welche Fehler mache ich? Na, ich ignoriere in irgendeiner Form, dass das hier negativ wird und so weiter. Ja? Also ich mache schon noch Fehler, aber zumindest diesen größten Teil habe ich eben jetzt berücksichtigt. Also ich habe so eine Funktion berücksichtigt, die so aussieht, hier 0 und hier so ein Schlenker. Okay. So, das heißt, Ergebnis wäre, ich muss für dieses eine kleine Dreieck hier Beiträge in 9 benachbarte Pixel rechnen, obwohl dieses Dreieck nur im mittleren, in dem E-Pixel liegt. Beeinflusst es trotzdem die Nachbarn. Okay, Sie haben vollkommen recht, ich habe das jetzt nur mathematisch gezeigt und es klingt irgendwie total bekloppt. Ja, für ihn nicht, er hat es vielleicht schon gehört. Wir wollen es uns aber an Beispielen auch klar machen, die das offensichtlich machen. Okay. Es war übrigens historisch nicht so, dass die Leute das gleich vollkommen durchblickt haben. Das kam erst so Zug um Zug. Und darum gibt es in der Literatur auch verschiedene Ansätze. Zunächst erstmal unterscheidet man bei pragmatischen Verfahren noch, okay, sind das weighted oder unweighted Verfahren? Unweighted sagen einfach wie die Digitalkamera, die integrieren über den gesamten Pixel, über die Pixelapertur ohne Gewicht. Das ist aber nicht das, was wir haben möchten. Wir möchten eine gewichtete Funktion haben und eben, das ist jetzt 1,5, also das ist ein bisschen falsch gezeichnet, das muss eigentlich hier hin. Also 0,5 Pixel nach außen gehen noch. Okay, warum ist das so? Ja, machen wir ein Beispiel. Unsere Vorstellung ist die, dieses kleine graue Dreieck bewegt sich nach unten. Und es ist dunkelgrau. Okay? Es ist kleiner als das Pixel. Ich kann aber ja nur das Pixel an- oder ausmachen und muss mich entscheiden. Ich werde also irgendwie einen Anteil berechnen oder in diesem Fall... in diesem Fall habe ich sogar ganz einfach gemacht. Ich habe nur berechnet den Bildmittelpunkt. Und wenn das kleine Dreieck den Bildmittelpunkt verdeckt, dann habe ich mein Pixel eingefärbt. Und das gilt hier und in dem Fall eben auch. Und wenn es eben da rauswandert, dann wird es so ein bisschen grau. Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht das Gefühl haben, dass dieses kleine Dreieck von oben nach unten läuft, sondern wir haben das Gefühl, dass die Helligkeitswerte springen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht das, was wir wollen. Was wollen wir denn haben? Wir wollen zum Beispiel so etwas haben, das ist jetzt wirklich das gewichtet, okay, aber, das heißt in irgendeiner Form, gewichtet, meinetwegen mit einem Dreiecksfilter. Ein Dreiecksfilter sieht ja ähnlich aus, aber eben nicht über das Pixel hinausgehend. Also, solange dieses Dreieck im Zentrum liegt, ist das Gewicht hoch, das Gesamtpixel ist dunkelgrau, dann geht es runter, da ist nur noch ein Teil also die Ränder werden geringer bewichtet, meinetwegen mit einem Dreieck, dann wird es hellgrau, dann in der Mitte, wenn es genau von einer Pixelgrenze zur anderen ist, sind es in beide Pixel drin und so weiter. Was haben wir als Lösung? Ja, es ist schon deutlich besser geworden mit diesem Tent oder wie hier, also mit diesem Dreiecksfilter. Aber es ist noch nicht wirklich absolut befriedigend. Ja, das ist nicht so, weil wir immer noch das Gefühl haben, dass dieses Dreieck springt. Also es wird dunkler und heller, die Pixel. Sie sehen ja jetzt nicht das Dreieck, sondern Sie sehen ja nur die Pixel-Einfärbungen. So, das heißt, was Sie wirklich machen müssen, ist tatsächlich das, was die Mathematik uns auch gezeigt hat. Wir müssen, obwohl das kleine Dreieck überhaupt nicht in dem unteren Pixel enthalten ist, müssen wir es trotzdem anteilig auch da schon berechnen. Also, obwohl dieses kleine Dreieck tatsächlich nur in dem oberen Pixel ist, hat es auch im unteren Pixel Wirkung. Okay. Und das heißt mit anderen Worten, wir müssen, wenn wir es richtig machen wollen, mal mindestens 9 Pixel beschreiben, obwohl wir nur eine Wirkung im Zentralpixel haben. Also alle Nachbarpixel müssen wir auch noch beschreiben. Und das ist eigentlich nicht sehr, sehr schön, aber die Mathematik sagt uns das. Und wir machen trotzdem noch Fehler, denn wir haben nur bis hierhin irgendeine Gewichtsfunktion angenommen und danach gesagt, ist es 0. Tatsächlich ist es ja nicht 0. Wenn ich einen idealen Tiefpass hätte. Okay. Also irgendwie halb befriedigend. Aber bestimmt nicht voll befriedigend. Denn was immer ich da jetzt gesagt habe, läuft ja auf relativ komplizierte Algorithmen heraus. Schauen Sie sich das nochmal an. Ich habe es ja hier gar nicht genau berechnet, ich habe es ja einfach so Pi mal Daumen gemacht. Was müssen Sie denn machen? Sie müssen erstens mal den Flächenanteil des Dreieckes berechnen. Dann müssen Sie je nachdem in Abstand vom Pixelmittelpunkt die Gewichtsfunktion damit multiplizieren. Und so weiter. Also, und das bei beliebig geformten Objekten ist das alles andere als schön. Also, was ist die pragmatische Lösung, wie so oft beim Computer, diskretisieren? Und diskretisieren dieser Lösung läuft darauf hinaus, dass ich ein Pixel unterteile in Subpixel. Also, ein Gesamtpixel unterteile ich meinetwegen in 16 Subpixel. Und dann benutze ich die Algorithmen, die wir kennengelernt haben, für jedes Subpixel und mache dann ein gewichtetes oder ein ungewichtetes Mittelwert, um mein gelbes Pixel jetzt zu berechnen. Habe ich sonst immer rot gemalt. Das heißt, die Idee ist einfach folgendes. Ich berechne mein Bild, wenn ich es mit der Auflösung 1000 mal 1000 brauche, meinetwegen in der Auflösung 4000 mal 4000 und ermittle dann durch irgendeine Mittelwertbildung wieder aus diesen Subpixeln hier den Pixelwert. Klasse Idee, funktioniert auch, müssen wir nur noch mal beurteilen. Okay, am Anfang hat man ganz klar gesagt, als das aufkam, diese Ideen kam ja auch ziemlich schnell auf, hat man gesagt, ja, ist schön und gut, aber wir brauchen schon noch sagen wir mal, optimierte Berechnungsverfahren. Und darum hat man gesagt, okay, dieses Brutale, das würde ja 16-fachen Berechnungsaufwand bedeuten. Plus anschließend noch die Mittelwertbildung. Das ist uns zu viel. Und da kamen dann schon einige Leute drauf, okay, dann kann man ja etwas, also ein bisschen was geschickter machen. Und eines der geschickten Sachen, die ich mache, auf die ich hinweisen will, ist das Quincunx-Sampling. Das sagt nämlich, dieses Pixel, das berechne ich nicht nur im Mittelpunkt, sondern ich berechne auch an den Eckpunkten des Pixels jeweils, also quasi ein Subpixel. Und das Interessante ist ja, so ein Pixel steht ja nie allein, das hat ja immer Nachbarn. Wenn ich jetzt auflöse oder ausrechne, für wie viel Subpixel ich dann tatsächlich das lösen muss, ist es nur das Doppelte. Weil diese beiden Nachbarn sind ja auch wieder Eckpunktpixel des benachbarten Pixels. Und so geht es in alle Richtungen. Das heißt, der Aufwand ist nur doppelt so hoch. Obwohl ich hier in der Mitte abtaste und obwohl ich jedes Pixel fünfmal abtaste, ist der Aufwand nur doppelt so hoch, weil benachbarte Pixel immer dieselben Randpixel haben. Okay? Das ist ein Quincunx-Sampling und dann kann ich sogar noch ein gewichtetes einführen. Ich kann also sagen, hier in der Mitte, das zählt meinetwegen achtfach und die zählen nur jeweils einfach. Und damit habe ich dann so etwas eingeführt wie ein Tent. Ja? Okay. Da gibt es noch weitere Varianten. Da gibt es noch diese Variante RGSS. Aber um mal ehrlich zu sein, da hat man vor 10 Jahren viel mit rumgespielt. Ja? Mit diesen Rendering-Varianten. Einfach um Aufwand zu sparen. Heute bei den GPUs ist das nicht mehr unbedingt nötig. Wir haben so viel Power, dass wir was anderes rechnen können. Und das wollen wir uns jetzt angucken, was wir rechnen können. Wir müssen uns nur noch über eine Sache oder wir müssen noch eins uns klar machen. Dieser ganze Kram ist durchaus problematisch. Selbst wenn ich hergehe und 16 Subpixel annehme, 16-fachen Aufwand zulasse, dann ist das für bestimmte Situationen, zum Beispiel wie oben links dargestellt, so ein Balken kommt senkrecht herunter, ist es nur 4-fache Verbesserung. Weil immer 4 Pixel gleichzeitig verändert werden, weil genau dieselben Bedingungen für sie zugreifen. Also stellen Sie sich vor, diese Linie kommt jetzt von oben rein. Sobald sie den Mittelpunkt überschreitet, geht das Subpixel an. Aber ärgerlicherweise 4-mal gleichzeitig. Das heißt, ich habe überhaupt keine 16-fache Verbesserung, sondern ich habe nur eine 4-fache Verbesserung. Also das ist, ja, das ist nicht so schön. Und darum hat man dann da auch nochmal wieder Varianten eingeführt. Zum Beispiel das, was ich vorher da schon gezeigt habe, dieses RGSS. Diese Variante, dass ich dann eben nur 4 Subpixel tatsächlich innerhalb des Pixels habe, aber so, dass auf jeder Zeile und jeder Spalte genau eins sitzt. Ja, weil habe ich nur 4-fachen Aufwand, nicht 16-fachen Aufwand, aber zumindest bei diesem ätzenden Problem, wenn eine Kante von oben nach unten runterkommt, dasselbe Ergebnis. 4-facher Aufwand, 4-fache Verbesserung. Gut. Was kann man denn eigentlich noch machen? Oder was ist denn das State of the Art? State of the Art sagt, wir können schon etwas mit Subpixel tatsächlich erreichen. Und es gibt diverse Varianten und wir wollen uns ein paar anschauen. Was ist nämlich die Idee? Okay, nehmen wir an, ich habe so ein 4x4 Feld. Ich habe es auch gerechnet. Ich habe tatsächlich beim Rastern 16-fachen Aufwand gemacht. Was wäre dann eine gute und richtige Lösung? Naja, einfach den Gesamtmittelwert zu berechnen, ist nicht optimal. Warum nicht? Naja, was musste ich denn haben? Ich musste ja dieses hier im Prinzip nachbilden. Also bestenfalls mit einem Dreieck nachbilden, das würde ich vielleicht noch akzeptieren, aber also irgendeine, wie wir dann sagen, irgendeinen Filter da drauf legen. Okay? Und da bieten sich verschiedene Sachen an. Ich habe mal hier Beispiele hingelegt, will es nicht zu theoretisch machen, aber ein typisches Beispiel wäre das Bartlett-Filter. Das Bartlett-Filter ist nichts anderes als ein zweidimensionales Dreiecksfilter. Okay? Und was ich mache, wäre innerhalb des Pixels, ich habe jetzt da nicht eine 4x4, sondern eine 3x3-Variante gewählt, ich ordne jedem Subpixel ein Gewicht zu. Und zwar hier nach diesem Muster 1, 2, 1, 4, glaube ich, ja genau, 2, 2, 1, 2, 1. Und nehme jetzt die Subpixelwerte mit diesem Gewicht wahr. Mal. Und addiere dann alles auf. Und das ist dann, was wäre dann das Ergebnis? Das wären 8, 12, 1 Sechzehntel mal den Subpixelwerten, wäre das mal der Summe der Subpixel, wäre dann einfach der Gesamtwert. Okay, prima. Damit habe ich aber noch nicht das Übergreifende, denn mein Pixel selbst ist ja nur hier an dieser Stelle. Hier ist ja wirklich, das ist ja meine Pixelbreite. Also dieses Übergreifende habe ich jetzt noch nicht. Naja, ist aber nicht so sehr, sehr schlimm. Wenn ich das für alle Subpixel gerechnet habe, kann ich zum Beispiel das 5x5 Bartlett-Filter bei neun Subpixeln pro Pixel benutzen. Habe damit ein gewissermaßen übergreifendes Filter. Sie sehen das hier oben, auch das hat dann gewissermaßen diese Eigenschaft, dass es hier oben drüber hinausgeht. Die Gewichte verändern sich dann entsprechend der Angabe da oben. Oder ich kann durchaus auch weitergehen und kann das auf 7x7 Bartlett-Filter ausdehnen. Das heißt, ich wäre jetzt schon weiter als dieses negative Lobe. Und das Bartlett-Filter sind Standardfilter, die ich kann natürlich durchaus hergehen und sagen, okay, hier ist doch jetzt so ein negativer Ausbuchtung, naja, dann mache ich das eben auch, indem ich diese negative Ausbuchtung, den äußeren Rand eben negativ gewichte. Spricht gar nichts dagegen. Könnte ich durchaus machen, könnte dieses mathematisch richtige Modell durchaus damit abbilden. Ich könnte auch hergehen und könnte dieses mittlere approximieren, das ist ja eine Sync-Funktion, das approximieren durch einen Gauss, das machen auch viele, dann komme ich auf diese Werte. Sind immer ganzzahlige Werte da. Und das sind immer die Gewichtungsfunktionen. Und dann muss ich durch 1, durch die Summe der Gewichte und die Summe muss ich dann eben der Subpixelwerte addieren und dann durch 1, durch Summe der Gewichte dividieren und habe das Ergebnis. Das ist State of the Art, wie ich heute rendere. Und mache ich es gewichtet und mache ich es pixelübergreifend, habe ich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch die beste Qualität mit den wenigsten Effekten. Gut. Betrachten wir uns noch die Pro und Cons. Ja. Als erstes steht hier mal, löst das Aliasing-Problem erster Art nur unvollständig. Warum? Ich habe das doch alles so schön jetzt nachgerechnet. Und ich habe es vielleicht auch genau approximiert. Aber, naja, bis ins Unendliche werden Sie es niemals machen. Das heißt, richtig gelöst, im Sinne, es gibt kein Problem mehr, nie mehr, haben Sie es nicht. Also selbst bei der aufwendigsten NT-Aliasing-Verfahren kann es sein, dass Sie immer noch ein Problem haben. Okay, dass mal etwas sichtbar ist. Und zwar durch diese Approximation. Und selbst wenn Sie sagen, okay, für jedes Pixel verändere ich, ich mache den Aufwand, ich verändere tatsächlich jedes Pixel meines Bildes, also für jedes Pixel, das ich setzen will, verändere ich jedes Pixel meines Bildes. Erstmal ist das keine wirklich gute Idee, weil nämlich dann ein Pixel wieder ganz entfernte Pixel beeinflussen würden. Also da müssten Sie sich noch einiges überlegen. Aber durch die Begrenzung des Bildes kommen Sie halt nicht bis unendlich. Tut mir leid. Das heißt, dieses Problem ist nicht wirklich zu lösen. Es ist nur zu kontrollieren. Das ist das, was wir erreichen wollen. Also Artefakte sind immer noch möglich und treten auch auf. Daumenregel aber, 4x4 Abtastung sind, liefern zufriedenstellende Ergebnisse und auch gleichzeitig noch scharfe Konturen. Also Sie sehen noch wirklich die Begrenzung des Dreieckes. Bei welchen primitiven Texturen haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber die klassische Textur, was weiß ich, so Schachbrett oder so etwas. Dabei können aber noch Probleme auftreten. Das heißt, auch wenn Sie diese Treppenstufen dann nicht mehr sehen, sind Sie keineswegs absolut sicher, dass auch nie Moirés auftreten. Da werden wir nochmal gerade im Zusammenhang mit Texturen spezielle Rendering-Techniken kennenlernen. Also es kommt später. Wenn Sie jetzt so einen Fall haben, Sie haben eine aufwendige Szene und trotzdem offensichtlich bei einer bestimmten Bewegung haben Sie ein Aliasing-Problem. Was können Sie dann noch machen? Es ist interessant, dass leichtes Rauschen, ja, diese Effekte deutlich reduzieren kann. Was wäre zum Beispiel deutlich ein leichtes Rauschen? Naja, Sie haben irgendeinen Pixelwert errechnet, sagen wir mal 68, und dann werfen Sie eine Münze oder machen irgendeinen Zufallsgenerator und sagen, meinetwegen plus, minus 5 addiere ich zufällig dazu. Und genau dieses zufällig dazu addieren ist ja ein Rauschen, etwas, was nicht kontrollierbar ist, also voll zufällig. Und visuell reduziert dieses Rauschen tatsächlich die Aliasing-Effekte. Weil, was passiert ist, dass diese hochfrequenten Muster, die ich Ihnen eben gezeigt habe, also bei dieser Unterabtastung, erinnern Sie sich an diesen Bereich, der eben deutlich niederfrequente Muster hat, weil die weggehen. Ich kann das auch bei einem ganz anderen Rendering-Verfahren ganz interessant machen, nämlich beim Raytracing. Beim Raytracing würde wahrscheinlich niemand hergehen, der halbwegs clever ist und würde dann so eine Überabtastung wählen wie hier. sondern er würde stochastisches Raytracing wählen. Das heißt, er würde nicht 16-fach rechnen, sondern er würde sagen, okay, das ist meine Pixelfläche, gut, dass du mir das gesagt hast. Ich nehme jetzt einen Zufallsgenerator her und erzeuge mir innerhalb dieser Fläche die Samplepunkte. Also so, 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 so. Okay, das sind meine Samplepunkte. Und das sind nur 8 anstelle von 16. Und auch dieses stochastische Sampling reduziert, also wirkt wie ein Rauschen. Man kann auch genau den Rauschpegel dann bestimmen und berechnen, wenn Sie wollen, und reduziert wieder das Aliasing. Und ich habe noch den Vorteil, dass ich nicht 16-fach gerechnet habe, wie beim plumpen Vorgehen, sondern vielleicht nur 8-fach. Also 8-fachen Aufwand haben. Aber Vorsicht, es ist nur, gerade diese stochastischen Methoden wirken nur beim Menschen. Also messtechnisch haben sie natürlich immer noch dieselben Probleme drin. Aber wir sehen sie nicht so leicht. Weil genau diese niederfrequenten Muster, die uns stören und die wir sofort erkennen, weil die eben nicht in der Form auftreten. Weil die eben stochastisch gestört werden. Gut. Okay. Ich denke, das können wir gerade noch machen. Dann haben wir für heute auch unseren Job getan. Wir haben jetzt relativ viel schon errechnet. Wir haben das Aliasing nicht lösen können, aber in den Griff bekommen. Was wir aber bei unseren Grafiksystemen alle noch haben, ist etwas, was ich noch gerade einführen will, und das ist der sogenannte Alpha-Kanal. Und zwar, die Idee ist schlicht und einfach folgende. Ich bewahre mir für jedes Pixel nicht nur auf den R, also den Rotwert, den Grünwert und den Blauwert, sondern zusätzlich einen sogenannten Alpha-Wert. In meinem Bildspeicher mit meinen Bildern, die ich erzeuge und dann austausche, kommt immer einher, neben dem Rot-, Grün- und Blauwert, ein Alpha-Wert. Und was heißt das? Dieser Alpha-Wert, der heißt, das ist eine Coverage-Angabe. Das heißt, wie stark überdeckt diese Farbe, dieses Pixel. Zum Beispiel bei dem roten Dreieck wäre ganz klar, RGB ist 1, 0, 0 und dann 0,3, wenn ich dieses Pixel da betrachte. Das rote Dreieck liegt oben und nur 0,3 des Pixels, des darunter liegenden Pixels, sind bedeckt. Das ist gewissermaßen die Aussage, die ich damit mache. Ich sage, von dem roten Dreieck sind 0,3, also 0,3 oder 30% überdecken das Pixel. Dagegen von dem grünen, das hatte ich zuerst reingeschrieben, meinetwegen in den Bildspeicher, das liegt ja unterhalb und das rote habe ich dann oben drüber geschrieben, nehmen wir mal an, da sind es 1,0. Das heißt, dieser zusätzliche Wert, den ich mir speichere, gibt einen Überdeckungsgrad an. Aber Vorsicht, er gibt einen Überdeckungsgrad an, aber keine Subpixelgeometrie. Okay, gibt nur für das gesamte Dreieck ein Proportional Overlap an. Das heißt, wie viel proportional überdeckt wird. Obwohl wir wissen, dass natürlich das grüne Dreieck so liegen kann, wie hier oben links und das rote oben. Das heißt, die sich gar nicht gegenseitig beeinflussen. Ja? Diese Information habe ich aber nicht, wenn ich nur einen zusätzlichen Wert speichere, diese Coverage. Es muss einfach klar sein, dass ich eine sehr begrenzte Informationsmenge habe und dass ich eben nicht diese Subpixel-Geometrie habe. Ich kann nicht sagen, ich habe No Overlap oder ich habe Total Overlap, die es wieder in zwei Varianten gäbe. Das Grüne wäre vorne und das kleinere Rote wäre ganz hinten, wäre gar nicht sichtbar oder umgekehrt. Diese Informationen habe ich nicht. Ich nehme im Folgenden immer an, immer proportionale Überdeckung. Immer gemäß der Anteile. Dann habe ich eine gemeinsame Überdeckung, die immer Alpha A mal Alpha B ist. Alpha von dem A ist von dem Grünen und B, Alpha B, ist von dem Roten. Gut, ja, das ist durchaus eine Annahme, die kann man machen. Es gibt übrigens, und das nur als Anmerkung, nur eine Folie dazu. Wenn ich sowieso schon mit Subpixeln arbeite, dann kann ich auch Subpixelgeometrie unter Umständen benutzen. Das ist dann kein Alpha-Wert mehr, sondern das ist dann ein sogenannter A-Wert. Da habe ich jetzt wirklich angegeben, Subpixelgeometrien, und kann auf Subpixel-Ebene natürlich das Verdeckungsproblem dann auch tatsächlich lösen. Es hindert mich eigentlich ja niemand daran, wenn ich sowieso schon Subpixel habe, dann auch das Verdeckungsproblem auf Subpixel-Ebene zu lösen. Aber das ist nicht der Alpha-Wert. Also bitte nicht durcheinander schmeißen, sondern das nennt man dann A-Buffer. Gut, und jetzt kann ich gucken, wie kann ich denn da überhaupt mit rechnen? Und tatsächlich ist es so, dass es eben unterschiedliche Regionen gibt, die ich in diesem Überdeckungsfall berücksichtigen muss. Und hier habe ich Ihnen mal die vier Möglichkeiten aufgeschrieben. Wenn ich jetzt aber tatsächlich weitergehe, dann habe ich eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Ich habe nicht nur die vier, die ich eben habe, sondern ich habe diese 16 Möglichkeiten. Ohne die jetzt im Detail durchzugehen. Hier wirklich angegeben ist, und gerne dürfen Sie das nachprüfen, Porter und Duff hat dieses Paper dazu gemacht, die wichtigen Überdeckungsregeln sind aber nur diese drei. Und zwar, entweder liegt A vor B, ja, dann habe ich genau diese Überdeckungsrechnung. Sie sehen, oder B liegt vor A und Sie sehen, dass das durchaus unterschiedlich ist. Das heißt, die Hidden Surface Entscheidung, was vorne und was hinten ist, macht einen Unterschied bei der Berechnung des neuen Alpha-Wertes oder auch des Farbwertes. Immer unter der Annahme Proportional Overlap. Also das habe ich nicht verlassen. Ich habe keine Subpixelgeometrie, sondern ich nehme an, jedes wirkt gleich. Aber trotzdem liegt ja vielleicht eins vorne und eins hinten. Und was immer noch passieren kann, ist, dass sie auf gleicher Höhe liegen. Dann benutze ich typischerweise das XOR, das was da dargestellt ist. Und Sie sehen, alle drei Werte erzeugen unterschiedliche Farbe. Also C, Composite, steht für Color, also die Composite Color. Und das ist Alpha Composite. Und ja, das muss man mal durchdenken. Das ist überhaupt nicht so ganz vordergründig, so sonnenklar, dass das so ist. Sonnenklar ist, dass es diese Fälle gibt, dass A B überdecken kann oder B A überdecken kann und dass sie auf gleicher Höhe sein können. Das ist klar. Aber was dann das Ergebnis ist, gut, das muss man sich dann genau überlegen. Aber angegeben ist es hier und Sie sind herzlich eingeladen, sich das genau zu überlegen. Das Schöne ist, jedes Grafiksystem hat heute genau diesen Alpha-Channel. Es ist also einfach State of the Art. Selbst wenn ich in meiner Rendering-Pipeline mit Subpixeln arbeite und vielleicht mit dem A-Buffer arbeite, um auch das Hidden Surface Problem nicht nur auf Pixelebene zu lösen, sondern auf Subpixelebene, würde ich fürs Bild nachher auf den Alpha Channel umrechnen. Warum? Naja, weil ich da so sehr, sehr viel anderes mitmachen kann. Ich kann zum Beispiel einfach durch Veränderung dieses einen Wertes ein Bild dunkler machen oder heller machen. Ich kann Fades, also Überblendungen, Blenden einfach damit fahren. Okay, alles das ist möglich. Und was auch noch möglich ist, nur als Hinweis, haben sich Leute schon richtig Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt nur mit einer einfachen Kamera ein Bild gemacht habe, kann ich dann irgendwie einen Alpha-Wert ermitteln, um so ein Überblenden zu realisieren. Meinetwegen zwischen einem Videobild und etwas künstlich generierten. Ja, das kann ich. Also zum Beispiel in diesem Paper von Fiskin und Barsky ist das angegeben, wie man das machen kann. Also der Alpha-Wert ist was unheimlich Wichtiges in der heutigen Computergrafiklandschaft und wird überall genutzt. Idee ist ganz einfach, ein Coverage-Wert zusätzlich zu dem RGB-Wert. Okay. Zusammenfassung. Für das gesamte Kapitel jetzt. Also, tatsächlich ist es so, dass in heutigen Systemen fast immer Supersampling benutzt wird. Es hat zwar Nachteile, der vergleichsweise hohe Aufwand, aber der erschreckt uns heute nicht mehr, weil wir gute Rechenleistung haben. Worauf es sich begrenzt bei uns, ist geeignete Filter zu wählen. Es müssen nicht diese Filter sein, die ich Ihnen angegeben habe. Es dürfen diese Filter sein, die funktionieren auch recht gut. Es können aber auch Approximationen tatsächlich dieses Filters sein, dieses Sync-Filters. Auch das ist durchaus in Ordnung. Wobei Sie dann mit den vielen negativen Anteilen müssen Sie schon noch richtig umgehen. Ja? Okay. Also Sie müssen dann auch negative Lichtanteile zunächst erstmal speichern können, weil sonst wäre es verloren. Für beste Bildqualität, also nach heutigem Verständnis, ist auf jeden Fall ein weighted, also ein gewichteter, pixelübergreifender Berechnung notwendig. Das heißt, wenn ich für einen Pixel Subpixel berechnet habe, reicht das nicht aus. Ich muss auch Wirkungen in die Nachbarpixel hinein berücksichtigen. Normalerweise sind das im Ganzen dann 8 Nachbarpixel. Das heißt, 8 Nachbarpixel, also die, die hier gezeichnet sind, das ist durchaus ein erheblicher Aufwand. Das Compositing, alles das, was wir gemacht haben, wird heute fast immer das Zusammenführen von zwei Bildern über den Alpha-Kanal gemacht. Die Mischung über den Alpha-Kanal haben wir jetzt im Detail gar nicht betrachtet, aber ist natürlich mit diesem Coverage-Anteil sehr, sehr gut möglich. Und der wird auch für viele weitere Effekte genutzt. Und all dieses ist eben exzellent durch Hardware unterstützbar und das ist auch der State of the Art. Damit wäre ich dann wirklich für heute am Ende, obwohl wir nur 1,5 Stunden haben. Wir haben ja eigentlich 3 Vorlesungsstunden. Aber ich habe mir überlegt, der Daniel Schiffner hat eine schöne Vorlesung zur Beleuchtungsrechnung und da wollte ich ihm nicht Teile wegnehmen, dass wir jetzt hier an dieser Stelle Feierabend machen und wir diesen Teil fürs nächste Mal uns aufheben. Okay, in diesem Sinn, gibt es noch Fragen von Ihnen? Ich weiß, es ist viel Unsicherheit. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag noch. Genießen Sie diese zusätzliche Freistunde. Dankeschön.